Wir sind beim Friedensopfer, bei den symbolischen Einzelheiten stehen geblieben. Wir kamen bis zum Sprengen des Blutes, haben uns dort daran erinnert, dass das Blut in zwei Richtungen redet. Beim Brandopfer werden wir daran erinnert, dass alles zu Gott redet. Beim Friedensopfer geht es auch darum, wie das Werk Jesu Christi zu uns redet und wie es uns zum Segen ist. Wir finden durch sein Werk Frieden mit Gott durch sein Blut, versöhnt mit Gott. Dann das nächste im Vers 4, in den Versen 3 und 4, folgende für uns zunächst etwas eigentümliche Anweisung, und wenn man das so wiederholt liest, man kann bei manchem nicht so ganz sich vergegenwärtigen, wenn man nicht gerade Metzgergeselle oder Veterinär ist, wie das genau aussieht da beim Abtrennen von diesen Körperteilen und diesen inneren Organen. Ah ja. Ja, also in den Versen 3 und 4, ich lese sie noch einmal: Er soll dem Herrn vom Friedensopfer ein Feueropfer darbringen, das Fett, das das Eingeweide bedeckt, und alles Fett, das am Eingeweide ist, und die beiden Nieren, und das Fett, das an ihnen ist, das an den Lenden ist, und das Netz über der Leber, samt den Nieren soll er es abtrennen, und die Söhne Aarons sollen es auf dem Altar räuchern, auf dem Brandopfer, das auf dem Holz über dem Feuer ist. Es ist ein Feueropfer, lieblichen Geruchs dem Herrn. Wir wollen uns fragen, was das bedeutet, dass das Fett und die Nieren vom Opfertier abgetrennt und auf dem Altar verbrannt werden mussten. Das Übrige vom Tier aßen ja dann der Priester und die übrigen Beteiligten am Opfer. Das Fett, das ist am Tier das Vorzüglichste. Es ist der Beweis dafür, dass ein Tier gesund ist, dass es kräftig ist. Es ist der Ausdruck der Kraft. Und das wurde Gott geweiht. Nun, wir haben ein bisschen Schwierigkeiten, das für uns nachzuvollziehen und zu verstehen, dass das Fett das Vorzüglichste sein soll. Aber das liegt daran, dass wir so überernährt sind, dass wir Angst haben vor Fett. Das treibt ja ganz groteske Blüten. Ja, tatsächlich. Es gibt zum Beispiel, als ich das erste Mal sah, ich wusste nicht, ob ich lachen oder weinen soll, da gab es Butterleid. Das ist so ein Unfug. Butterleid. Also, dass man Butter entfettet. Wozu ist denn Butter? Dann ist es eben die Fett der Milch. Das ist ja das Gute daran. Aber wir sind so überernährt, dass wir natürlich, wir müssen uns schon ein bisschen hüten, nicht einfach immer essen und schlemmen. Aber das Fett ist ja nicht das Beste am Tier. Das Nahrhafteste. Und das wurde mir sehr bewusst, die 2,5 oder fast, ja insgesamt über 3 Jahre, die ich in Pakistan, Indien, Bangladesch verbracht habe. Dort hatten wir meistens nicht so viel zu essen. Und dort war man jedes Mal froh, wenn es viel gab. Und wenn das Essen fettig war, möglichst fettig, umso besser. Und so ist es dort immer noch so, wenn man Gäste hat, sie einlädt und ihnen zeigen will, dass sie einem etwas bedeuten. Wenn man ein besonders gutes Essen macht, ja, dann schwimmt das im Fett. Und das verträgt man auch. Das isst man dann mit Wonne, mit Genuss. Und auch esst Fettes und trinkt Süßes. Süßes sagt ja auch Nehemia dazu. Süßes mag man dort auch vertragen, weil man nicht immer Schokolade isst und Konfitüre isst und immer lutscht und Schokoriegels und lauter solche Dinge in den Kopf stopft, sondern einfach ab und zu was Süßes bekommt. Dann schätzt man das, dann kann es nicht süß genug sein. Und das müssen wir natürlich bedenken. Und darum haben das die Menschen im Altertum sofort begriffen, dass das Fett, das war das Vorzüglichste. Der Ausdruck für die Gesundheit, für die Kraft des Tieres, es wurde auf den Altar gelegt. Es geht ja um Christus. Christus hat sich als Mensch mit ganzer Kraft Gott hingegeben, Er hat seinen Gott mit ganzer Kraft geliebt. Es heißt hier am Ende vom Kapitel, damit wir das noch deutlicher sehen, im Vers 16, alles Fett gehört dem Herrn. Auch hier konnte Gott allein den ganzen Wert dessen ermessen, wie der Sohn Gottes ihn liebte, und zwar mit seiner ganzen Kraft. Schlagen wir dazu auf eine Stelle aus dem Markus-Evangelium, Markus Kapitel 12. Im Markus-Evangelium Kapitel 12, dort wird das Liebesgebot am ausführlichsten formuliert. Markus 12, Vers 30. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Alles, was der Herr war und alles, was er besaß, hat er seinem Gott ausgeliefert. Dafür steht also das Fett. Dann die Nieren. Wir kennen diese Verbindung Herz und Nieren. Wir kennen das aus den Psalmen, Psalm 7, Vers 10. Es prüft ja Herz und Nieren der gerechte Gott. Wofür das Herz steht, das ist nicht so schwer zu erkennen. Da können wir in die verschiedenen Stellen durchgehen, dann merken wir, das Herz steht einmal grundsätzlich für das Verborgene des Menschen im Gegensatz zum Äußeren. Das ist der Vers, auf den Mark ziemlich am Anfang hinwies. Der Mensch sieht auf das Äußere, Gott auf das Herz. Dort bedeutet Herz einfach das Verborgene des Menschen, das Innere. Aber dann, noch präziser, können wir sagen, das Herz steht für den Willen des Menschen. Sein Wille. Darum will Gott das Herz des Menschen, nämlich seinen Willen. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Er will unseren Willen. Das Herz steht also für den Willen. Wofür stehen die Nieren? Ich habe zwei Stellen dazu, die uns das zeigen, was mit Nieren wohl gemeint sein soll. Psalm 16, Vers 7. Nun, es ist in verschiedenen Sprachen üblich, dass man das Innenleben, das Innere des Menschen, ich meine jetzt das Seelische und das Geistige, mit Organen verbindet. In fast allen Sprachen sagt man Herz für das Innere des Menschen. Die Griechen, die verwendeten für Verstand oder Vernunft, Verstand, verwendeten sie das Wort Zwerchfell, Phrenes. Das ist das Zwerchfell. Das war für sie der Sitz des Verstandes. Vielleicht haben die Griechen mehr so aus dem Bauch heraus gedacht. Nein, eben nicht. Man kennt sie als die großen Philosophen. Ja, sie waren wohl beides. Sie waren Schlemmer und Philosophen, die Griechen. Und so sollte es uns nicht überraschen, im Babylonischen steht das Wort Leber. Ja, die Leber, genau. Kabitu, die Leber, steht für das Innere, für die Seele des Menschen. Und Niere, das soll uns deshalb nicht überraschen, dass Niere auch steht für etwas Inneres im Menschen, etwas Geistiges, Seelisches am Menschen. Und nach dem Gebrauch aus Psalm 16, Vers 7 und Hiob 38, Vers 36, schließe ich, dass Nieren steht für den Verstand. Psalm 16, Vers 7, hier sagt David: Den Herrn werde ich preisen, der mich beraten hat, sogar bei Nacht unterweisen mich meine Nieren. Also da, wo man Unterweisung empfängt und eben sich selbst unterweisen kann, der Verstand. Und noch deutlicher, Hiob 38, Vers 36. Hiob 38, Vers 36. Hier fragt Gott den Hiob, wer hat Weisheit in die Nieren gelegt? Also Verstand in die Nieren gelegt. Hiob 38, Vers 36. Ja, das ist so eine, ist mir ein bisschen peinlich, das sagen zu müssen. Manche haben es nicht gewagt, so zu übersetzen und haben dann irgendwie versucht, ja, das heißt, ich weiß nicht was, Ibis oder irgend so was Komisches. Nein, es ist wirklich Nieren.
Und der Hahn, der da dran steht?
Welche Übersetzung ist das?
Das ist,
ja, also wie lautet dort der Satz?
Da steht, wer hat Weisheit in den Ibis und ja. In den Hahn. Verstanden.
Ja.
Wenn der Ibis für die
Nieren
steht,
was
steht dann der Hahn?
Nein, nein, es ist so, es ist falsch übersetzt. Ich muss es direkt so sagen.
Ich denke, das ist ganz interessant, denn sowohl Leber wie Nieren sind ja die Organe im Körper, die Gifte ausscheiden.
Ja.
Das Unterscheidungsvermögen
ja.
des Verstandes,
ja.
vielleicht auch angesprochen,
ja.
also wir treffen.
Ja. Also die Nieren stehen, danke für diese Ergänzung, also das würde dann auch, was das anatomische, organische, das biologische Funktionieren der Nieren betrifft, sich genau mit dem decken. Also die Nieren stehen für den Verstand, Unterscheidungsvermögen.
Die Nieren hören dann auch die giftigen Stoffe aus.
Ja eben, das sagt ja Wolfgang. Nun, wenn also die Nieren des Opfertieres auf den Altar gelegt wurden, dann bedeutet das, dass Christus seinem Gott auch mit seinem ganzen Verstand gedient hat. Und wir lasen diesen Vers in Markus 12, Vers 30, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Verstand. Der Herr hat ihn geliebt mit seiner ganzen Kraft und auch mit seinem ganzen Verstand. Das heißt, im vollen Wissen darüber, was Menschwerdung und Leben auf dieser Erde für ihn bedeuten würde, kam er auf diese Erde. Mit vollem Wissen darüber, wie sein Weg enden würde, ging er seinen Weg. Johannes 18, Vers 4. Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen würde, ging hinaus und sprach, wen sucht ihr? Wiederholt sagte er den Jüngern voraus, was in Jerusalem mit ihm geschehen müsse. Und nicht nur, dass er wusste, dass es geschieht, sondern er wusste auch, was das alles beinhaltete. Die ganze Tragweite des Geschehens. Er wusste, dass einer der Jünger, die er sich ausgesucht hatte, ihn verraten würde. Johannes 13, Vers 21. Wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern. Er wusste um die ganze Bosheit und Heuchelei der Menschen. Ihm dem, oder er, der die Not und Verlorenheit der Menschen wirklich erkannte, was das wirklich heißt, für einen Menschen ohne Gott sein, er erkannte das, wusste das, und ihm tat ihr Anblick im Innersten weh. Matthäus 9, Vers 36. Als er die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und hingestreckt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Verlorene. Und er war innerlich bewegt über sie. Luther übersetzt, es jammerte ihn. Das Griechische lautet sogar, es blanchniste, das heißt, seine Eingeweide waren erregt. Das Blanchna, das sind die Inneren. Also das würde auch passen zu den Nieren. Und er verstand, was es bedeuten würde, zur Sünde gemacht zu werden. Er hat Gott mit seinem ganzen Verstand gedient und geliebt. Er war nicht das unwissende Opfer tragischer Umstände. Er war auch nicht das, was man manchmal nennt, ein Bauernopfer. Wenn die Mächtigen jemanden, der nicht so recht weiß, was man ihm da antut, irgendwo hinschickt, dann opfert man jemanden eben einen Dummen, der dann irgendwo in den Hammer laufen muss. Der Herr wusste genau, was es heißen würde, zur Sünde gemacht zu werden. Er sah diesen furchtbaren Kelch vor sich, den Gott, sein Vater, ihm reichte. Und der Anblick, das Wissen um diesen Kelch, erfüllte ihn mit unsäglichen Ängsten. Er sagt es auch den Jüngern, Matthäus 26, Verse 37 und 38. Matthäus 26, Verse 37 und 38. Er nahm den Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus mit und fing an, betrübt und beängstigt zu werden. Dann spricht er zu ihnen, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Sein vollkommener Verstand erfasst auch die ganze Tragweite der Gerechtigkeit Gottes, die zu ihrem Recht kommen musste. Er verstand, dass er von Gott verlassen werden musste. Er verstand, warum Gott ihn verlassen musste. Er verstand auch, wenn man das so sagen kann, er verstand auch das Entsetzen im Herzen Gottes, der seinen Sohn richten musste. Und er sah mit klarem Blick das ganze Entsetzen der Gottverlassenheit in seiner eigenen Seele. Er liebte Gott mit ganzem Verstand. Er erkannte das alles, wusste das alles, empfand das alles und doch blieb er Gott in Liebe ergeben. Und so steht auch hier beim Friedensopfer in Kapitel 3. Das Fett und die Nieren, die Söhne Aarons, sollen es auf dem Altar räuchern. Und dann heißt es, es ist ein Feueropfer lieblichen Geruchs dem Herrn. Das hat Gott verherrlicht. Das Friedensopfer, die Grundlage des Friedens, den wir mit Gott haben. Gott ist durch das Werk des Sohnes verherrlicht worden. Er hat alle Gerechtigkeit erfüllt. Gottes Gerechtigkeit ist Genüge getan worden. Gott hat uns auf vollkommen gerechtem Weg von unserer Schuld freigesprochen und uns zu Gerechten deklariert. Gott blieb dabei gerecht. Das ist die sichere Grundlage der Rechtfertigung und damit auch des Friedens mit Gott. Darum besteht der Apostel Paulus im Römerbrief darauf, dass Christus die Gerechtigkeit Gottes durch seinen Opfertod erfüllt hat. Darum sagt Paulus, dass das Evangelium die Gerechtigkeit Gottes offenbart. Meistens ist es so, wenn man Evangelium hört oder mit Menschen redet, dann ist es meistens so, Und auch unser Eindruck der, dass das Evangelium die Gnade und die Liebe Gottes offenbart, stimmt ja auch. Aber Paulus zeigt im Römerbrief, was ihm offensichtlich noch größer und wichtiger war: das Evangelium offenbart die Gerechtigkeit Gottes. Lesen wir zwei Stellen nur dazu. Römer 1, Vers 17. 16 und 17, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, das Glauben zu glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Dann Kapitel 3. Von Vers 21 an, und hier steht das Wort Gerechtigkeit immer wieder. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus gegen alle und auf alle, die da glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist, den Gott dargestellt hat als Sühnemittel durch den Glauben an sein Blut zur Erweisung seiner Gerechtigkeit. Wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes zur Erweisung seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den Rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Das ist wirklich die Grundlage des Friedens. Und darum wollen wir das jetzt ein wenig bedenken. Darum führe ich das so aus, weil wir ja vom Friedensopfer reden. Das Opfer, das uns Frieden bringt mit Gott. Hier haben wir die Grundlage des Friedens. Gottes Gerechtigkeit ist erfüllt worden. Sie wurde erfüllt, als der Sohn Gottes zur Sünde gemacht wurde und das Gericht, das gerechte Gericht Gottes trug. Das ist die Grundlage des Friedens mit Gott. Darum kann Gott gerecht bleiben, wenn er den Schuldigen von seiner Schuld freispricht. Und darum kann man Römer 3, Vers 26 etwas zugespitzter auch folgendermaßen übersetzen. Und zwar ist das nicht einmal jetzt einfach ein bisschen sprachlich überhöht, sondern das Griechische erlaubt auch diese Übersetzung. Also für die, die ein wenig Griechisch können, sage ich es einfach, es ist ein Partizipialsatz und verbundene Partizipien, die kann man übersetzen als begründend oder sie können Begleitumstände erläutern und darum kann man das tatsächlich auch wirklich so übersetzen, wie ich es jetzt tue. Vers 25, zur Erweisung seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorhergeschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes, zur Erweisung seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei, auch wenn er den rechtfertigt, oder auch indem er den rechtfertigt, der des Glaubens an Jesus ist. Auch dann, wenn Gott den Sünder rechtfertigt, bleibt Gott gerecht. Es ist ja nicht so, dass Gott, ich habe das hier auch schon gesagt, in anderem Zusammenhang, es ist ja nicht so, dass Gott Gnade vor Recht ergehen lässt. Das machen wir Menschen. Und das ist, finden wir dann löblich. Aber Gott macht das nicht. Gott lässt nicht Gnade vor Recht ergehen, sondern Gott lässt Gnade geschehen unter Wahrung vollkommenen Rechts. Er wahrt das Recht und erweist Gnade. Und das ist darum für unseren Frieden so wichtig, weil das uns die absolute Gewissheit gibt, die Sache meiner Sünde ist vor Gott göttlich vollkommen, gottgemäß geregelt und die Sache ist abgeschlossen und sie wird nie mehr aufgegriffen werden. Hätte Gott uns einfach gesagt, deine Sünden, ich vergebe sie dir. Aber wenn wir dabei nicht wüssten, dass Gott dabei auch gerecht geblieben ist, dann hätten wir keinen Frieden in der Seele, keine Gewissheit. Denn wir wüssten nicht, ja, darf man jetzt Gott trauen oder nicht? Gott hat doch gesagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Ich habe gesündigt, ich bin schuldig. Was ist jetzt mit meiner Schuld? Ich bin zwar froh, dass Gott sagt, ich rechne dir die Schuld nicht an, aber ich hätte dann immer diese Sorge, diesen Kummer. Ja, man kann sich ja nicht immer auf das verlassen, was Gott sagt. Denn einmal hat er gesagt, der Lohn der Sünde sei der Tod und er müsse den Sünder mit der Todesstrafe heimsuchen. Und jetzt sagt er, nein, ich erlasse dir die Schuld. Ja, kann man sich jetzt auf Gott verlassen? Ich wüsste nie, ob Gott treu und zuverlässig ist und müsste dann Sorge haben, dass er eines Tages sagt, ja, das habe ich dir nur gesagt, um dir das Leben ein bisschen erträglicher zu machen, aber jetzt kommst du dran. Wie abgemacht am Anfang. Darum müssen wir das wissen, dass Gott gerecht geblieben ist. Er hat keines seiner Worte zurückgenommen. Er hat alle seine Worte erfüllt. Auch alles er uns rechtfertigte. Und so haben wir Frieden mit Gott und in diesem Wissen auch Frieden in der Seele. Auch die subjektive Gewissheit. Ich bin angenommen, versöhnt. Ein Feueropfer lieblichen Geruchs. Gott ist verherrlicht worden. Es ist ein Geruch der Befriedigung. Ein Reach Nichoach, wie das hebräische Wort sagt. Man konnte auch beim Friedensopfer verschiedene Opfertiere darbringen. Ein Rind oder ein Kleinvieh. Auch hier der gleiche Gedanke. Ausschlaggebend war nicht das Vermögen des Opfernden, sondern das Opfer. Ausschlaggebend ist nicht unser Vermögen, die Größe Christi zu erfassen, sondern die Größe Christi selbst, wie er sich Gott geopfert hat. Das ist ausschlaggebend. Im Vers 11 steht, der Priester soll es auf dem Altar räuchern. Es ist eine Speise des Feueropfers dem Herrn. Es ist ein Brot dem Herrn. Was mag das wohl bedeuten? Ich lese einmal hier die Erklärung, die Andrew Bonar dazu gibt, dieser schottische Bibelausleger, den ich einleitend einmal zitierte schon. Dieser Andrew Bonar, er sagt zu dieser Stelle, es wird eine Speise oder Brot genannt, weil Gott nun als ein Vater gesehen wird, der mit seinen zurückgekehrten verlorenen Kindern Festfeier hält. Daher sagt Hesekiel 44,7, wenn ihr meine Speise, Fett und Blut, darbrachtet. Und daher wird der Altar Tisch des Herrn genannt, Malachi 1, Vers 7. Das stellt uns Gott vor, wie er mit seinem Volk an einem Tisch vereinigt ist. Sie essen zusammen. Er ist nicht mehr ihr Feind. So wie es die besondere Sünde des Judas war, dass der mit mir das Brot isst, seine Verse wieder mich erhoben hat, Johannes 13, Vers 18, so ist es unmöglich, dass Gott uns fortan etwas anderes sein sollte als unser ewiger Freund, der ewig Vater, der uns nach Hause eingeladen hat. Feindschaft ist aufgehoben, wir sind mit Gott versöhnt und wir sind jetzt an seinem Tisch vereinigt und er gibt uns all das, was Christus für uns erworben hat, teilt er mit seinen Kindern. Und man kann das sicher auch anders verstehen, aber noch einige Gedanken jetzt dazu. Also das gemeinsame Essen, das ist eben Gemeinschaft, das schafft Gemeinschaft. Und was bei uns die Gemeinschaft als Christen, was unsere Gemeinschaft mit dem Vater bewirkt, ist, dass wir alle an der gleichen Person unsere Freude haben. Der Vater liebt den Sohn und wir lieben unseren Herrn. Und darin haben wir Gemeinschaft. Auch diese Gemeinschaft haben wir miteinander. Nun, sobald irgendwelche Leute zusammen sind, die die gleiche Person bewundern, dann schafft das Gemeinschaft. Einer ist vielleicht Kaufmann und der andere ist vielleicht Gärtner und eine andere ist vielleicht Journalistin. Aber sie sind vielleicht alle Elvis-Fans und treffen sich in einem Elvis-Fan-Club. Das vereint sie. Man hat einen Gegenstand gemeinsamen Interesses. Vor nicht so langer Zeit, da war ich mit irgendjemandem unterwegs, wir fuhren nach Hause, auf so Nebensträßchen durch den schönen Thurgau. Und was sahen wir plötzlich? Eine ganz lange Kolonne von Citroën DS. Göttin heißt ja dieses Wort. So war es auch gedacht, DS, also Göttin. Und es gibt Leute, die sind ganz vernarrt in dieses Auto. Und das waren offensichtlich Leute, das waren DS, Citroën DS-Fans. Die waren unterwegs miteinander und was all diese Leute vereinte, sie fanden das schönste Auto, das es je gegeben hat. Also ein Gegenstand gemeinsamen Interesses, das schafft Gemeinschaft. Und das ist es, was uns miteinander verbindet. Wir lieben alle den Herrn. Wir sind nicht zusammen, weil wir gleichen Charakter haben, gleich veranlagt sind, gleichen Geschmack haben. Wir sind sehr verschieden. Aber wir sind zusammen und wir lieben einander, weil wir alle den Herrn lieben. Und so haben wir Gemeinschaft miteinander und so haben wir Gemeinschaft auch mit dem Vater. Denn auch der Vater liebt den Sohn. Und so ist unsere Gemeinschaft wirklich mit dem Vater und mit dem Sohn und miteinander. Ich lese noch einmal diese Verse im ersten Johannesbrief, wo Johannes das so wunderschön ausdrückt. 1. Johannesbrief, Kapitel 1, von Vers 1 an bis zum Vers 4. Was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben, betreffend das Wort des Lebens. Und das Leben ist offenbart worden. Und wir haben gesehen und bezeugen das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude völlig sei. Gut, ich fasse zusammen. Bedeutung des Friedensopfers. Auf der Grundlage des Opfers Jesu Christi haben die Glaubenden Frieden mit Gott und Gemeinschaft mit Gott und Gemeinschaft untereinander. Christus hat in seinem Tod unsere Feindschaft gegen Gott überwunden und er hat die Feindschaft zwischen Juden und Heiden beendet und beide in einem Leib mit Gott versöhnt. Lesen wir dazu Epheser 2, 14 bis 16, wo das gesagt wird. Und das erinnert uns auch an Christus als das Friedensopfer. Epheser 2, 14 bis 16. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht und abgebrochen hat die Zwischenwand der Umzäunung, nachdem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen weggetan hatte, damit er die zwei, friedenstiftend, in sich selbst zu einem neuen Menschen schüfe und die beiden in einem Leib mit Gott versöhnte durch das Kreuz, nachdem er durch dieses die Feindschaft getötet hatte. Und er kam und verkündigte Frieden euch den Fernen und Frieden den Nahen, denn durch ihn haben wir beide den Zugang durch einen Geist zum Vater. Zugang zum Vater, Gemeinschaft mit dem Vater, die Feindschaft überwunden, Gemeinschaft untereinander. Das ist eben das Friedensopfer. Und das ist das Wunder des Werkes Christi. Auch das ist ein Wunder, dass er Menschen, die einander ganz entfremdet sind, miteinander versöhnen kann, sodass sie verbunden sind. Ich kam ja in Pakistan zum Glauben, war nach in Indien, war in Nordindien die meiste Zeit, aber nachher auch in Südindien später. Die Nordinder und die Südinder, die können einander nicht ausstehen. Die machen Witze übereinander, aber nicht nur Witze übereinander, sondern die sagen auch Hässliches übereinander. Es ist wie Norditaliener und Süditaliener, dort ist das auch so. In Indien auch so. Ja, nein, es ist also noch krasser. Man muss das wirklich einmal erlebt haben, wie das unter Indern eigentlich ist. Aber in der Gemeinde, ich bin in Gemeinden gewesen, in Nordindien, in Südindien, dort merkt man das nicht. Nun, die gegenseitige Ablehnung ist so groß, dass die Südinder eigentlich die Landessprache Hindi nicht sprechen. Denn Hindi ist eine nordindische Sprache. Und die Südinder haben ihre südindischen Sprachen, die sind ganz anders. Und Südinder, wenn sie mit Nordindern zusammen sind, reden sie Englisch. Ja, sie reden nicht Hindi. Sei denn, dass jemand dort lebt, dann muss er ja irgendwann mal anfangen, Hindi zu reden. Aber sonst nicht. Aber ich habe in der Gemeinde erlebt, wie man keinen Unterschied mehr merkte. In Christus, im Glauben an ihn, durch die gemeinsame Liebe zum Herrn werden diese Schranken niedergerissen. Das ist ganz wunderbar. Nun, wir haben beim Brandopfer uns gefragt, wo, in welchem der Evangelien wir in besonderer Weise den Herrn erkennen als den, der kam, um den Willen Gottes zu erfüllen. Und wir sahen, das war das Johannesevangelium. Und wir können sagen, dass das Lukas-Evangelium jenes Evangelium ist, das uns zeigt, dass der Herr kam, um Frieden zu stiften. Das zeigt uns Lukas besonders eindringlich am Kreuz. Lukas ist der, der uns das Gebet des Herrn überliefert hat am Kreuz, dass er betet für seine Peiniger. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dieses Gebet wurde erhört, wie die Apostelgeschichte zeigt, dass viele der Obersten des Volkes kamen zum Glauben, fanden Vergebung. So kam er, um den Sünder mit Gott zu versöhnen. Und einer der Mitgekreuzigten, das ist auch eine Begebenheit, die nur Lukas überliefert hat, einer der Mitgekreuzigten kommt zur Einsicht, kommt zur Buße, kommt zum Glauben und kommt zum Frieden. Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Der Schächer am Kreuz. Und wir lesen den Abschnitt nicht, der ist uns bekannt genug. Und so zeigt uns Lukas, dass der Herr kam, um Frieden. Frieden zu stiften. Im Lukas-Evangelium wird das auch besonders betont. Die Gemeinschaft, die der Herr mit den Jüngern haben wollte, im Essen mit ihnen. Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Das steht in Lukas, Lukas 22, 14. Gemeinschaft. Und eines der Themen, das den Evangelisten Lukas auszeichnet, ist Frieden. Das Wort Frieden kommt bei Lukas mit Abstand am häufigsten vor. Von allen Evangelisten, 13 Mal kommt das Wort Frieden vor, bei Lukas, bei Matthäus 2 Mal, Markus 1 Mal, Johannes 6 Mal. Ich lese einige der wichtigsten Stellen, ich lese sie nur und die geben uns einen guten Eindruck davon, wie Lukas uns zeigt, dass der Herr kam, um diesen Frieden, Frieden mit Gott zu erwirken. Lukas 1, 79. Das ist das Gebet des Vaters des Johannes über die Bedeutung des Johannes, dass er ein Prophet des Höchsten sein werde, um vor dem Herrn herzugehen. Und dann heißt es, um denen zu leuchten, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, also Christus würde denen leuchten, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, um unsere Füße auf den Weg des Friedens zu richten. Dann Lukas 2,14. Diese Worte, die kennen wir eben aus dem Lukas-Evangelium, stehen nur da. Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden. An den Menschen ein Wohlgefallen. Auch folgende Worte kennen wir nur aus dem Lukas-Evangelium. Simeon, der wartet, bis er den Herrn gesehen hat und dann sagt er, nun Herr, entlässest du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden. Lukas 2,29. Lukas 7, Vers 50. Er sprach zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, gehe hin in Frieden. Lukas 8, 48. Tochter, dein Glaube hat dich geheilt, gehe hin in Frieden. Lukas 10, Vers 5. Bei der Aussendung der Jünger zu 2 und 2. In welches Haus irgend ihr eintretet, da sprecht zuerst Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, so wird euer Friede darauf ruhen, wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren. 19,38. Die Volksmenge, die Menge der Jünger, so heißt es, nicht die Volksmenge, die ganze Menge der Jünger fing an, mit lauter Stimme freudig Gott zu loben, wegen all der Wunderwerke, die sie gesehen hatten, indem sie sagten, gepriesen sei der König, der da kommt im Namen des Herrn, Friede im Himmel und Herrlichkeit in der Höhe. Dann 1942, wenn du doch auch erkannt hättest und wenigstens an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient, jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Und 24,36. Während sie aber dies redeten, trat er selbst in ihre Mitte und spricht zu ihnen, Friede euch. Das hat sein Werk ihnen erwirkt, Friede. Gut, so viel zum Friedensopfer. Ist da jetzt noch eine Frage? Ja, Ellen?
Ich komme da mit der Symbolik nicht klar. In Vers 11 heißt er, dass das noch die Nahrung für das Feuer des Herrn sein soll.
Ja.
Wenn man jetzt darauf, dass das eben Gemeinschaft ist. Ich,
aha.
Vielleicht normal ist dann halt Nahrung für die Priester.
Ja. Nun, das bezieht sich, also dieses hier, dieser Satz. 3. Mose 3, Vers 11, der Priester soll es auf dem Altar räuchern. Es ist eine Speise des Feueropfers des Herrn. Das bezieht sich natürlich jetzt nur auf das, was auf den Altar gelegt wurde. Das war nur für den Herrn. Gut, dass du das nochmal sagst. Darum habe ich ja das offen gelassen, dass man das wohl auch anders erklären könne. Also es war etwas da, das war nur für Gott. Und das wird dann eine Speise für Gott genannt. Ja, Feuer ist Gericht, aber vom Nahrung fürs Gericht, ja. Mhm. Oder so eben wie beim Brandopfer, beim Friedensopfer, wird gesagt, dass das Opfer ein lieblicher Geruch ist für den Herrn. Und in der Weise etwas, das Gottes Herz erfreut. Und in dem Weise wie eine Speise, ein Brot für Gott. Aber wenn man das aufs ganze Opfer bezieht, von dem nachher alle aßen, dann kann man es so erklären, wie es Andrew Bonar erklärt, also Speise, die Gott, der Vater, seinen Kindern teilt. Sie dürfen teilhaben an seiner Freude, am Sohn und an allen Ergebnissen seines Werkes.
Nicht stören mit dem Fett, da bin ich nicht, dass ich nicht so konsequent verstehen. Fett, das ist etwas, wo negative Eigenschaften hat. Zum Beispiel in der Landwirtschaft, um Fett zu erzeugen, muss das Rind viel oder das Schwein viel länger Leben. Es wird unproduktiv, die ganze, es wird unproduktiv produziert, wenn das Schwein fett ist.
Ja.
In der Bibel lesen wir, dass Menschen, wo fett waren, zum Beispiel ein Richter, da kam das Fett hinaus.
Ja, ja. Ja, der war überfett, ja. Das war zu viel des Guten. Das war einfach zu viel des Guten. Ja. Na, ich verstehe deinen Gedanken schon. Ja, ich verstehe schon. Also du hast schon recht, heute, wie man das macht, so diese Messung und so, das ist ja wirklich was Unnatürliches. Und nachher schneidet man das Fett wieder weg, ist ja auch eine unmögliche Sache. Ja.
Wir schwimmen im Fett,
ja, ja.
Fettaugen, uns geht es zu gut, das Fett ist
ja
nichts Gutes.
Nein, zu viel ist nicht gut, zu viel ist nicht gut. Darum versuchte ich das ja irgendwie deutlich zu machen. Wenn man nicht im Überfluss lebt, dann weiß man Fett zu schätzen. Und mageres Tier ist ein krankes Tier oder ein unterernährtes Tier. Und ein gesundes Tier, das hat einfach Fett, nicht zu viel, aber einfach Fett, so dass es gerade richtig ist. Das ist der Beweis dafür, das Tier ist gut ernährt, ist gesund. Und in dem Sinn müssen wir es verstehen. Ja?
Wie hat mal ein Koch gesagt, Fett ist Geschmacksträger.
Ja.
Also er ist ein Träger von etwas.
Das stimmt auch.
Ich denke, das ist da nicht so negativ, sondern sehr positiv.
Ja, ja.
Kuchen ohne Fett schmeckt auch.
Ja.
Und wenn die Organe nicht mit Fett ummantelt wären, hätten sie keinen Halt.
Ja.
Gerade die Nieren zum Beispiel.
Ja.
Rumpendeln.
Ja. Ja, ja, da sind sie ja so eingepackt. Jawohl.
Wenn das Pferd verschwendet wird, dann ist die Blüten immer so.
Ja, ja, wenn eben, das ist dann zu viel des Guten. Gut. Ja, dann schließen wir an dieser Stelle. Dann haben wir heute Abend eine Stunde Zeit für das Sündopfer und das Schuldopfer.